Oh, stand by me. Stand by. It's Vine, sie halt nicht.
Purple rain. Purple rain. Ich finde schon, dass ich eine gute Gesangsstimme brauche. Was würden Sie halten, wenn ich mal zu so einem Gesangstrainer gehe?
Sie können auch einfach den letzten Song, den Sie sich immer wünschen, wofür immer abgestimmt wird, Tim Hoffmann und Tim Kollmann, den können Sie aber singen.
Ja.
Da würde jeder für Sie abstimmen.
Purple Rain.
Ja, ich finde das schon schön. Ja.
Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
Völlig überzogen, Frau Hoffmann, melden sich mittlerweile Hörerinnen und Hörer, ja, die über mich hinweg, ja, entscheiden, dass sie hier einfach übernachten dürfen. Ja, hier bei mir in meinen Privaträumlichkeiten, Frau Hoffmann. Ja, hören Sie mal rein, da hat sich heute ein junger Mann gemeldet.
Hallo, liebe Frau Hoffmann und lieber Herr Kollmann. Hier ist wieder der 6-jährige Bela und die Frau Hoffmann muss beim Herr Kollmann übernachten, weil es gibt ein ganz starkes Gewitter.
Ja.
Und sie muss dabei 3 Sachen mitnehmen. Schlafi, Zahnbürste und Zahnpasta.
Ja, und eine frische Unterbuchs.
Und ich wünsche mir die Beastie Boys Fight for Your Right Party.
Da hört man
Fight
wieder.
For your right.
Da hört man wieder Papa im Hintergrund so ein bisschen. Und jetzt sagt noch Beastie Boys mit Fight for Your
Right. Nein, das war der Video selber. So, Herr Kollmann, jetzt habe ich keinen Schlafi dabei.
Ja.
Wie sieht's aus mit Pyjamas, die ich tragen könnte?
Die sind Ihnen wahrscheinlich allzu klein, Hoffmann. Ja, weil ich. Also,
Sie tragen noch eine Plotte 48.
Das sind so Skinny-Schlafanzüge. Ja?
Skinny?
Ja. So, ja. Wie die Skinny Jeans ist das so ein Skinny-Schlafi. Ja?
Nett.
Und das wird Ihnen wahrscheinlich da.
Ja, da presse ich mich nicht rein. Ne? Da muss ich halt nackt schlafen. Schade.
Wird Ihnen wahrscheinlich zu eng, Hoffmann. Ja. Aber.
Schade, Herr Kollmann.
Also ich kann Ihnen den Balkon anbieten. Ja. Wir können auch gleich nochmal rausgehen. Wollen wir mal kurz rausgehen in die frische Luft, Hoffmann? Kurz mal rausschauen. Okay. Ja?
Ach, Ihr Mikrofon muss ansetzen.
Soll ich meins mitnehmen? Meins ist lang genug. Also meiner ist lang genug, Herr Kollmann.
Ja, mein Koffer reicht da ja nicht, aber.
Ach, Frau Hoffmann. Gute frische Luft. Die hat es heute schon ein bisschen geregnet hier draußen.
Oh, da war eine Taube. Die war ganz schön schnell. Ja, können Sie mal bitte kurz. Ich weiß, deshalb haben Sie hier so ein komisches Gerät.
Das ist ein Taubenblitz, Herr Hoffmann.
Weil bei Ihnen die Tauben schneller sind als woanders, oder was?
Das ist richtig. Und zwar gucken Sie mal, das funktioniert folgendermaßen.
Das halte ich so raus. Wenn eine Taube vorbeikommt, dann macht es.
Ja.
Zing, wenn. Oh, zu schnell. 45 km/h.
So, lassen Sie mal los, das geben Sie mir mal hier.
Wie macht man das?
Das wird also, ich mache jetzt mal. Das ist ein Taubenblitz. Ich stelle jetzt mal die Sensitivität auf. Voll,
auf den Max.
So, und jetzt halte ich das mal gegen Sie, weil Sie sind auch so eine kleine Taube. Nee, warten Sie mal ab jetzt. So, Achtung, ich mach's das mal an. Und jetzt erkennt er Sie gleich, passen Sie auf. Und gleich checkt, ja?
Aber das ist mir jetzt nicht ins Auge, oder?
Das ist nur ganz minimal. So, und jetzt. Ja, so, und jetzt geht's auch schon los. Hören Sie es?
Nein.
So ein ganz hoher Ton.
Oh, aua.
Ja? Aua. Ja, hören Sie es?
Aua. Machen Sie weg.
Und das ist.
Oh nein.
Und dann fliegen die Tauben ganz schnell davon, Frau Hoffmann.
Aua. Das ist
andere
ja. Das ist
leider
ja gar
auch.
Kein.
Und Nachbarn auch. Ja. Aber Hauptsache, die Tauben sind weg. Ist schon ausgemacht jetzt.
Aua. Muss das so wehtun? Haben Tauben nicht
Tauben
so
haben ein
Gehör?
Gutes Gehör? Von
ich meine, prima. Jetzt sind auch in 20 Kilometern alle Hunde
mal da runter.
Wahnsinnig geworden.
Ich möchte ja hier noch ran an meine Nachbarn kommen, hier unter mir. Ich möchte auch so meine Blübchen hier so.
Ach so, so botanisch nicht, wollen Sie an die rankommen. Jetzt habe ich das verstanden.
Und hier ist Ihnen heute so ein kleines Plüschtier runtergefallen. Wollen Sie mal kurz von der kleinen Aktion erzählen, was da passiert ist heute?
Herr Kollmann hat mich rausgeschickt und hat gesagt, gucken Sie mal in meinen Blumenkasten. Und da lag in diesem Blumenkasten lag ein Teddybär drin. Ich dachte mir, was macht dieser Teddybär hier drin? Ganz süß, grau, mit einem Herzchen in der Hand. Und dann meinte er einfach zu mir, ja, den hat ein Hund von oben fallen lassen. Und jetzt soll ich den wieder zurückbringen. Und dann hat er aber gesagt, bringen Sie ihn nicht einfach zurück, wir haben Corona, werfen Sie den hoch. Und jetzt versucht doch mal bitte,
war leider in, der
in einer Ellipse,
ja. Sie hat das nicht so gelernt mit dem
ballistisch, über Kopf auf einen, anderen,
gegangen,
auf einen anderen Balkon
gucken
zu werfen.
Gucken Sie, so hat er es gemacht, gucken Sie.
Ja, machen Sie es doch nochmal. Ich gebe Ihnen irgendwas anderes. Fallen Sie nicht rum und dann holen Sie sich hier, Ihr Kissen. Machen Sie das bitte?
Nein, das ist mein Kissen.
Ja, ist mir egal. Das holen Sie sich halt gleich
geben
wieder.
Sie mir Ihre Fuchsohren.
Ich habe ja auch den. Nix da. Ich habe ja auch den.
Ich werfe die Fuchsohren hoch.
Nein, jetzt werfen Sie das.
Das ist teuer, das Kissen, Frau.
Das ist mir egal.
Nein, das Kissen.
Dann nehmen Sie halt was anderes.
Sie sitzen da oben auf dem Balkon. Ich werfe das hier auf den Kopf.
Dann nehmen Sie das.
Ja, das ist doch. Ich werfe das auf den Kopf. Die sitzt da oben drauf.
Was? Ich sollte das auch machen.
Ich habe da geregnet. Das heißt ja keiner. Die sitzt da oben. Da werfe ich jetzt nichts hoch.
Das ist Schisser, ey, ich muss mal so einen Scheiß machen.
Jetzt gehen Sie wieder.
So, und dann muss ich auf jeden Fall, habe ich es versucht. Und natürlich hat das nicht funktioniert. Also ist der Teddy unten im Park gelandet. Im Anwesen, im Westpark des Herrn Kollmannschen Anwesen. Man muss sich im strömenden Regen muss ich runter und den Teddy wiederholen. Das war die größte Radioaktion des gesamten Jahrhunderts.
Ich hatte noch eine ganz andere Aktion heute im Kofferraum. Und zwar hat es ja ganz arg geregnet hier heute, ging ein großes Unwetter über uns. Und ich hatte so ein bisschen an den Service-Gedanken gedacht. Ja, dem Hörer oder der Hörerin auch mal was Gutes tun. Die Autos
Service.
Alle,
ich gucke auf die Uhr, 20.09 Uhr. Service genug.
Die Autos sind alle nass, Frau Hoffmann. Ich habe vorgeschlagen, Frau Hoffmann würde jetzt für eine Hörerin oder einen Hörer unten mal das Auto sauber machen. Ja, haben sie auch keinen Bock gehabt.
Ich habe auch gesagt, ich gehe Gassi mit irgendeinem Hund, der noch im strömenden Regen raus muss. Hat auch keiner gewollt. Ach. Mir vertraut man weder Hund noch Auto an.
Ja, zu Recht, Frau Hoffmann, zu Recht.
Vielleicht.
Vor allem, wenn sie ständig hier gewinnen. Ja?
So, wer es nicht weiß, es gibt zu diesem komischen Podcast auch eine Radiosendung. Immer freitags 16 bis 20 Uhr und der letzte Song. Da wird immer für abgestimmt. Hoffmann-Team oder Kollmann-Team. Und ich hatte halt Benny King mit Stand By Me. Und da
Stand By Me.
Und der Kollmann hatte Prince mit Purple Rain.
Purple Rain. Der vernuschelt das auch so ein bisschen.
Nehmen Sie doch mal Gesangsunterricht. Vielleicht werden Sie ja entdeckt.
Das mache ich und ich habe mir vorgenommen, dass ich dann mit Kollegin Sandra Gern so ein kleines Feature produziere. Ja,
die hat nämlich heute einen Song veröffentlicht. Mhm. If Everybody Listen oder sowas.
Ja.
Kommt, ich habe nur was von der TV-Spot gehört, wo sie auch laufen wird.
Hoffmann, ich bin letztes Wochenende Fahrrad gefahren. 30 Kilometer bin ich gefahren, Frau Hoffmann.
Wow.
Über, wie sagt man?
Stock und Stein.
Stock und Stein bin ich gefahren, ja. Und ich bin da auf eine Idee gekommen, Frau Hoffmann, und die habe ich Ihnen heute in der Sendung unterbereitet und Sie haben natürlich sofort mit voller Freude Ja gesagt, dass Sie da dabei sind. Und zwar würde ich gerne mit dem Fahrrad von unserem Senderstandort München aus in den Chiemgau radeln zu meiner Mama. Ja, und ich habe das mal nachgemessen. Also das wären 105 Kilometer von hier aus in den Garten meiner Mutter.
Ja, und da habe ich verzweifelt gefragt, wie lange dauert sowas? Ich mache mal die Kaffeemaschine.
Ja, und ich habe das mal berechnen lassen. Und Sie wissen es ja, wenn man auf den Berg geht, dann hat man da immer so noch zweieinhalb Stunden bis zum Gipfel. Und das sind ja meistens so Tourismusangaben. Ja, das sind eher so für Touristen berechnet, die langsam gehen oder irgendwelche Rentner.
Ganz kurz, nehme ich einen Lungo, einen Espresso.
Nehmen Sie den schwarzen bitte. Die schwarzen sind für Sie. Schwarzen Kapseln, Frau Hoffmann.
Alles klar.
Also, meine Seele. Und dementsprechend würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich schneller, als diese Angabe jetzt hier anzeigt. Aber es wären durchschnittlich 5 Stunden und 42 Minuten, Frau Hoffmann. Von München in den Chiemgau mit dem Fahrrad.
Locker. Sagen Sie mir, ist der Taubenblitzer noch an? Hier piept so komisch.
Nee.
Also die Kaffeemaschine.
Da fährt ein Auto vorbei, Frau Hoffmann.
Das ist die Kaffeemaschine.
Also, das klang gerade wie so ein Roller. Also, Frau Hoffmann, 105 Kilometer in 5 Stunden 42 und das Ganze an einem Freitag, damit wir dann die Sendung auch noch unterwegs vom Fahrrad aussenden können. Sind Sie dabei?
Was? Ja.
Gut. Wann wollen wir es machen?
Nächsten Freitag geht nicht, da senden wir aus dem Sushi-Laden.
Das haben wir ganz vergessen zu erzählen. Denn nächste Woche Freitag sind wir zum ersten Mal außerhalb der Sendung. Außerhalb des Wohnzimmers sind wir nächste Woche, Frau Hoffmann. Also.
Ein bisschen Angst vorher. Mein Arsch hat sich freitags an diese Couch gewöhnt, Herr Körner.
Ja, habe ich schon festgestellt. Ich rutsche nämlich immer nach unten jetzt, wenn ich Fernsehen gucken will. Ja.
So, jetzt können wir loslegen.
Ja.
Oh, jetzt müssen wir uns aber richtig, ne? Jetzt müssen wir uns mal am Riemen reißen. Jetzt müssen wir mal die Arschbacken zusammenkneifen. Denn jetzt reden wir mit jemandem, der ist strukturiert in seinem Leben. Der weiß, was er will, was er macht und wo er hin will. Und ja, ich.
Alles, was auf Sie nicht zutrifft, Frau Hoffmann, ja, kann man sagen.
Sie haben mich trotzdem mit dem
Sie
zu
haben
reden.
Es zu einem gruseligen Podcast mit einem Co-Moderator geschafft, ja, und zu einer schläferigen Mittagssendung, ja.
Was? Die ist sensationell, wenn Sie die nicht moderieren. Ich weiß gar nicht, was mit Ihnen los ist.
Aber er.
Tut mir leid, wahrscheinlich habe ich keine Hörer mehr, wenn ich jetzt am Montag wiederkomme.
Aber unser heutiger Gast hat einiges erreicht. Wir freuen uns sehr, dass er da ist.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Herr Kollmann, ich halte mich für einen sehr disziplinierten, aufgeräumten und gesundheitlich fitten Menschen mit viel Willenskraft. Aber neben unserem nächsten Gast sehen wir beide aus wie quallenartige Couch-Potatoes. Markus Lösch ist mit 18 Jahren von München nach Japan ausgewandert. Hauptberuflicher Samurai-Kämpfer ist er jetzt. Er ist der erste nicht-japanische Großmeister und siebtes Oberhaupt der bekanntesten Kriegskunstschulen der Samurai. Leitet diese in München und Markus heißt gar nicht mehr Markus, sondern hilf mir jetzt selber auf die Sprünge im Ganzen.
Ynosuke Otsuka.
Ynosuke Otsuka. Alles hat angefangen, zum einen mit deiner immerwährenden Leidenschaft zu Schwertern und mit einem Buch, was dein Vater auf seinem Schreibtisch liegen gelassen hat. Da warst du 11 Jahre alt. Welches Buch ist das gewesen und was hat das bei dir ausgelöst?
Das war Shogun von James Clavell. Dicke Schinken.
Der ganz dicke Schinken. Mit 11 Jahren ist das ja schon eine Sache, den zu lesen. Und was ist das bei dir, was ist in dir geschehen, nachdem du das gelesen hast?
Ich weiß nicht, es war einfach diese Faszination mit dieser komplett fremden Kultur. Das hat mich einfach von Anfang an fasziniert und so hat es sich dann vertieft und dann habe ich angefangen, andere Bücher zu lesen, sei es Bücher über die japanische Kultur, Architektur, Geschichte, alles, was ich so in die Hände kriegen konnte.
Alles in dich aufgesaugt.
Mit 15 Jahren hast du dein eigenes Schwert in die Hände bekommen, fanden deine Eltern allerdings nur halb so gut, habe ich mal sagen lassen, aber du durftest einen modernen Schwertkampf lernen. Der war dir aber auch nicht traditionell genug. Was fehlt denn einem Teenager an Tradition bei einem Training?
Das war halt so, Jaido und Kendo, das sind halt moderne Schwertsportarten japanisch. Also beim Kendo ist es wie modernes Stoßfecht. Es ist punkteorientiert, das hat nichts mehr mit Kampf zu tun. Es ist halt einfach ein Fechtsport. Und beim Jaido, da geht es nur noch darum, im Prinzip einen imaginären Gegner zu schneiden. Also es ist auch nicht mehr praxistauglich. Und ich wollte halt das Authentische lernen, also authentische Kriegskunst. Das heißt nicht nur Schwert, sondern eben auch Yadi, Speer, Naginata, Schwertlanze. Das Ganze in voller Rüstung, ungerüstet für Duell, alles drum und dann, alles, was man halt so braucht. Und hab dann halt dementsprechend recherchiert und rausgefunden, dass die alten Schulen noch existieren, also jedenfalls auch eine Handvoll. Und dachte mir, okay, nach meinem Abschluss, warum nicht nach Japan?
Warum nicht nach Japan?
Und das alles mit 15 Jahren, das ist so krass,
genau.
Ne?
Also,
da war ich dann schon 17.
Okay. Da warst okay. Du dann schon 17.
Auch noch jung.
Da hast deinen Eltern gesagt, nö, also Studium ist jetzt nicht so meins, ich wandere jetzt aus nach Japan. Woher wusstest du denn, was dich erwartet und wo du hingehen musst und wer dich aufnimmt?
Ich wusste gar nichts, was da irgendwie mich erwartet. Ich bin da relativ spontan und habe da nicht wirklich Probleme damit. Bin da einfach rüber und am Anfang mit einem japanischen Bekannten von meiner Familie. Und dann bin ich aber relativ schnell, also nach 2 Wochen war ich selbstständig und habe mir dann halt im Prinzip eine eigene Wohnung gesucht. Mich so durchgeschlagen.
Dich so durchgeschlagen, ohne Japanischkenntnisse bis dahin, richtig?
Genau. Das kam erst dann im Training, dass ich angefangen habe, Japanisch zu lernen.
Du hast dann dort deinen Meister kennengelernt und das war auch nochmal so eine Hürde, denn der hat weder Deutsch noch Englisch gesprochen. Wie habt ihr euch denn verständigt?
Mit Händen und Füßen.
Mit Schwert.
Ja, genau. Also sagen wir so, man Kinder können ja auch jetzt, wenn sie eine Sprache lernen, also die können ja keine Wörter, mit denen man es ihnen erklären kann. Also mit Händen und Füßen. Also man lernt halt eine Sprache wie ein Kind im Prinzip. Mhm. Und das war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, mein Vorteil, weil ich sehe halt Leute, die Japanisch also über Hochschulen etc. lernen. Die lernen ganz anders. Bei denen dauert es deutlich länger, bis die fließend werden.
Okay, und also jeder, der Japanisch
lernt. Es gibt auch Ausnahmen, sicher. Ne? Das würde ich jetzt nicht sagen. So, was ich mitbekommen habe, ist es, wenn man wirklich einfach wie ein Kind lernt, dann geht es einem einfach fließender von der Zunge.
Mhm. Okay. Mhm.
Super. Also sind Sie schon zu alt, Frau Hoffmann, leider dafür.
Ja, ich bin schon wahrscheinlich.
Nein, die Damen sind nicht.
Oh. Super schnell hat dein Meister dich auch als Privatschüler auserwählt, weil du so herausragend begabt gewesen bist, er dich sympathisch fand. Was war es?
Es war eigentlich, weil ich so viel Begeisterung für die ganze Sache gezeigt habe. Ich meine, kommt ein junger Typ vom anderen Ende der Welt angereist, um das Vollzeit zu machen. Das zeigt eine gewisse Motivation, wenn ich mal so sagen darf.
Und das wollte er dann auch wenigstens ein bisschen honorieren, ne? Sogar sehr, sehr genau. Stark.
Jetzt hast du fließend Japanisch gelernt, du hast aber auch 8 bis 10 Stunden am Tag täglich trainiert, also echt eine lange Zeit. Wie sah so ein typisches Training für dich aus damals?
Es ging morgens ins Dojo und dann gab es erstmal gemeinsames Training mit dem Meister, dann viel Training alleine. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man selbstständig auch die Sachen übt. Der Meister hat es immer so ausgedrückt, ein guter Lehrer ist wie ein Bergführer. Der kann einem den sichersten Weg und den schnellsten Weg zum Gipfel zeigen, aber er kann den Weg nicht für einen gehen. Das heißt, man muss selbst was tun. Mhm. Und das fand ich immer, das hat mich immer sehr motiviert, dementsprechend sehr viel selber zu machen. Ist ja auch jetzt noch so. Also ich meine, ich muss ja trotzdem täglich üben, damit ich halt meine Fähigkeiten behalte und immer weiter verbessern kann. Ja, dementsprechend muss man immer viel machen,
also selbstständig. Dranbleiben.
Ja.
Ich sehe es jetzt nicht, obwohl wir dich gerade Video zu Video haben, aber ich habe mir sagen lassen, du hast ein paar Narben davon getragen, von deiner... Was da oben? Okay, das habe ich auch allein, weil ich so deppig bin und ständig irgendwo vorknall. Okay.
Ja, mit den Fingern mehrere, ja.
Ja, das ist so normal bei so einem Training, dann in deinem Grad?
In den höheren Riegen schon, also es ist so... Ohne Schutzausrüstung wird erst ab Lehrergrad gefochten. Da kann es dann halt doch zu Unfällen kommen. Also kommt ab und zu mal, das passiert einfach mit scharfen Klingen, erst in den Meisterriegen. Da habe ich auch 2 Narben am Körper von scharfen Klingen.
Aber das gehört irgendwie dazu wahrscheinlich auch, oder? Würde ich mal annehmen. Also das geht wahrscheinlich jedem so.
Aber dann war
ja, also die so weit gehen wollen, das wird niemand gezwungen, das muss niemand machen, aber die kommen halt dann nicht so weit. Das ist halt einfach, ich meine, man kann die Lehrinhalte nur vermitteln mit scharfen Klingen, wenn man es mit scharfen Klingen macht. Oder Freikampf auch mit, sei es jetzt mit Shinai, mit Bambusschwertern, ohne Schutzausrüstung. Ich meine, wenn so ein Ding volle Kanne trifft, gibt es halt Platzwunden.
Mhm. Okay.
Oder mal einen gebrochenen Finger oder passiert ist. Eine Schlüsselbein steht auch deutlich weiter raus hier. Mhm. Weil hier ein Stich hinkam mit einem Shinai und also mit so einem Bambusschwert und mir das Schlüsselbein gebrochen hat einfach. Mhm. Ja, kann passieren. Mhm. Das ist, ohne Schutzausrüstung fechten ist gefährlich, aber ist halt Teil der Ausbildung, wenn man in die höheren liegen möchte.
Eine gehörige Portion Disziplin gehört dazu und die hast du gezeigt, auch mit deinen jungen Jahren, wirklich schon mit 18 Jahren. Und wir haben uns mal gefragt und haben uns mal so ein bisschen reingedacht in das Ganze. Wir waren ja da, wir haben uns ja total ausgelebt, ne, in dem Alter damals noch. Wir waren unterwegs, wir haben gefeiert. Wie ging es dir denn? Hast du dir nicht in Japan mal gedacht, um Himmels Willen, was mache ich da eigentlich? Ich bin gerade 18 Jahre alt, ich sollte heim ganz andere Sachen unternehmen. So, also kam das mal zwischendurch auf?
Sagen wir so, die meisten Leute in dem Alter haben auch einen Job, der von 7 bis 10 Stunden täglich ist. Es lässt doch sehr viel Platz für andere Dinge.
Okay.
Okay. In so einer japanischen Kampfkunstschule, da klingt alles nach einer Welt wie vor 200 Jahren. Ja? Da gibt es Regeln und Disziplin und das Recht des Stärkeren. Und diese Freizeit, von der wir eben gesprochen haben, wenn es die denn gab, wie hast du die denn dann auch verbracht? Hast du mit den anderen Schülern zusammen, weiß ich nicht, neben der Schule, seid ihr was trinken gegangen oder habt ihr dann mehr zusammen trainiert? Was habt ihr getan?
Ja, also nach dem Training sind wir meistens was trinken gegangen, essen gegangen, in der Freizeit auch mal weggegangen zusammen oder so. Ich hatte auch andere Freunde in Japan, also nicht nur Leute aus der Schule, sondern einfach Leute, die ich so kennengelernt habe und mit denen habe ich dann viel gemacht auch.
5 Jahre, nachdem du die Ausbildung bei deinem Großmeister begonnen hast, hat er dich adoptiert, haben wir gelesen, hat dich dann zu seinem Nachfolger ernannt. Aber das musstest du dir erst regelmäßig erkämpfen. Wie ist das genau abgelaufen?
Also es ist so, dass in den traditionell japanischen Künsten die werden immer in den Familien weitergegeben. Und dementsprechend, wenn der Meister keinen passenden Erben hat oder überhaupt keinen Sohn hat, wird normalerweise ein Schüler adoptiert. Mhm. Das wird in japanischen Firmen auch noch so gemacht. Also Toyota beispielsweise arbeitet auch noch mit Adoptionen, dass die Firmenchefs immer halt in derselben Familie sind, auch wenn sie nicht blutsverwandt sind. Das war halt so, um der beste Schüler zu werden, musste ich ja schon so einiges erdulden, sagen wir es mal so. Also es ging auch dann eben mit Duellen. Also, weil es wurde natürlich von vielen der älteren Japaner nicht so positiv aufgenommen, wenn auf einmal der Typ, den man beigebracht hat, wie man das Schwert hält, auf einmal der eigene Chef werden sollte. Mhm. Mhm. Ja, es gab die haben es einfach akzeptiert und dann gab es die gesagt haben, lass uns testen, was der so kann. Mhm. Und dann gab es offizielle Duelle und die habe ich alle gewonnen und naja, mich durchgesetzt dementsprechend.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Es ging aber nicht nur um Duelle, sondern auch, was du alles verinnerlicht hast. Die Philosophie, die Geschichte und die Etikette. Und gerade so die Etikette, das ist ja auch etwas, was wir hier wahrscheinlich eher selten zu spüren bekommen oder mit dem wir konfrontiert werden. Und du hast auch einen neuen Namen bekommen. Aus Markus wurde Ryu. War das wie eine Wiedergeburt für dich? Eine Neugeburt?
Schon so ein bisschen. In Japan war es eher immer schon üblich, dass man teilweise auch in der Vergangenheit, ne, in der Edo-Zeit beispielsweise, dass man für verschiedene Lebensabschnitte verschiedene Namen gewählt hat, die man sich selbst ausgesucht hat teilweise. Einfach weil der neue Name besser zu dem gepasst hat, was man dann war, letzten Endes. Und mein Name hat, wie gesagt, mein Meister ausgesucht. Also mein voller Name ist also Otsuka, Familienname, Ryunosuke, erster Vorname. Taira ist der Urclan, von dem unsere Familie abstammt, weil wir sind eine alte Uke, eine alte Samurai-Familie. Und Masatomo ist der zweite Vorname.
Okay, und Ryunosuke hat dann trotzdem eine gewisse Bedeutung?
Genau.
Was ist also, das für eine?
Ryu wird mit dem Kanji, dem Schriftzeichen für Drachen, geschrieben und Nosuke ist ein Beinamen für einen männlichen Namen.
Ach so.
Mhm. Okay. Männlicher Drache sozusagen. Das sind unterschiedliche Namen. Es gibt ältere Namen, fingen oft an mit mythischen Figuren, mit Tieren. Toranosuke beispielsweise ist auch ein bekannter Name, einer der älteren Namen. Sowas wie bei uns. Man kann es ein bisschen vergleichen wie mit Hermann oder sowas. Also starke Deutsche hat alte Namen.
Peter.
So. Aber ich finde jetzt männlicher Drache finde ich schon sexier, muss ich sagen. Hätte ich mir auch an deiner Stelle ausgesucht.
Jetzt steht dieser Name natürlich auch in deinem Pass mittlerweile, ne? Wie war das denn, als du nach Hause gekommen bist? Was haben denn deine Eltern zu all dem Ganzen gesagt?
Meine Eltern hatten Zeit, sich daran zu gewöhnen, weil ich war per se am Anfang nur ein Jahr in Japan, durchgehend, und dann bin ich wieder zurück, um halt dementsprechend Geld zu verdienen und wieder hin und her zu fahren. Mhm. Das war eigentlich die anstrengendste Zeit von dem Ganzen. Aber dadurch hatten meine Eltern auch halt Möglichkeit, meinen Meister näher kennenzulernen, weil er kam dann teilweise für ein paar Monate hierher, hat dann hier mit mir die Schule aufgebaut zusammen, eine Zweigstelle aufgebaut, den ganzen Tag Privatunterricht neben der Arbeit her dann noch. Ich hatte das Glück, dass ich bei meinem Vater eine Ausbildung machen konnte und dementsprechend die Arbeitszeiten gut geregelt
waren. Gut. Du hast den Hauptsitz der Schule, hast du gerade auch gesagt, nach München verlegt. Warum?
Einfach, weil es praktischer ist momentan. Wir haben mehr Zweigstellen im Ausland als in Japan. Wir haben 2 Stück in Japan und 10 im Ausland. Und dementsprechend lohnt es sich einfach deutlich mehr, wenn man den Hauptsitz in München hat und man kommt überall in Europa gut rum.
Rühr, jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Was bedeutet es für dich, ein Samurai zu sein?
Dazu muss ich sagen, die Samurai-Kaste wurde ja abgeschafft. Die Privilegien wurden halt gestrichen zwischen 1873 und 76. Wurde der ganze Stand einfach im Prinzip entmachtet. Und alle
ganz kurz, was waren denn die Privilegien? Dass du jetzt nicht einem Kontrahenten den Kopf abschlagen darfst heute noch?
Unter anderem das, okay. Recht auf Vendetta, das Recht auf zwei Schwerter zu tragen, den Haarknoten. Das wurde auch abgeschafft. Das sieht man relativ locker heutzutage wieder, aber genau solche Sachen, diese ganzen Rechte. Auch im Prinzip, das ganze Land wurde modernisiert, die Fürstentümer wurden abgeschafft und Präfekturen wurden stattdessen eingeführt, sowas wie Bundesländer. Im Prinzip diese ganze feudale Struktur wurde umstrukturiert und man hatte einfach keine Privilegien mehr als Samurai damals. Und die alten Familien natürlich existieren noch, auch alte Fürstenfamilien. Manche, so wie wir, nehmen das noch sehr, sehr ernst und streng. Anderen ist es mittlerweile vollkommen egal. Das heißt, case by case.
Entschuldige, jetzt habe ich dich davon weggebracht, von der Frage, von der Antwort, was es für dich bedeutet, ein Samurai zu sein. Sorry.
Es bedeutet eigentlich per se zu dienen. In meinem Fall beispielsweise sehe ich das eher so, der Ryuha, also der Schule zu dienen, dem Stil zu dienen und in meiner Funktion jetzt als siebtes Oberhaupt, die unverfälscht weiterzugeben und zu bewahren. Das ist mein Dienst, wenn ich das mal so sehen darf, also so sagen darf. Das ist so, wie ich das Ganze für mich auffasse. Mein persönliches Motto ist Ken no tame no jinsei, das heißt wortwörtlich übersetzt, mein Leben für das Schwert. Das bezieht sich dann im Prinzip auf die Schule, auf die ganze Kunst, die eben weiterzutragen.
Das wäre nämlich gleich die nächste Frage. Was bedeutet es denn für dich zu kämpfen? Also wie sehr macht dich das aus?
Viel. Das ist ein sehr großer Bestandteil meiner Existenz. Ich liebe es einfach. Ich habe es immer schon geliebt und kämpfen ist ein Teil von mir. So offizielle Duelle zu kämpfen, das ist nochmal was ganz anderes. Es ist einfach dieses Gefühl, dieser Geisteszustand, den man dabei erreichen kann. Gleichzeitig nicht zu denken, aber trotzdem vollkommen fokussiert zu sein und im Moment zu sein. Das macht einfach Spaß, wenn ich es mal ganz ehrlich so sagen darf. Warum beschäftigen sich Leute heutzutage noch damit? Viele versuchen immer so große Ziele vorzugeben, aber man macht es, weil es Spaß macht. Einfach, ich meine, warum spielt jemand Golf? Weil es Spaß macht. Mhm. Es verfolgt keinen weiteren oder tieferen Sinn fürs Alltagsleben, außer dass es halt einem halt Freude macht und Spaß macht. Mhm. Und mir und meinen Schülern, wir lieben japanische Geschichte, wir lieben die japanische Kultur. Japanische Schüler, europäische Schüler ist da vollkommen gleich. Es verbindet uns und es macht Spaß.
Mhm. Dieser Spaß an Tradition, Geschichte, Etikette, hast du manchmal, also bereust du es manchmal oder sagst du, es ist schade, dass du Jahrhunderte zu spät geboren wurdest? Hättest du dich vor 200 Jahren genauso wohl damit gefühlt oder noch wohler?
Ich glaube, ich bin genau dann geboren, wo es richtig war. Das ist ich erfülle meine Funktion innerhalb der Schule, in der jetzigen Zeit, die Schule zu bewahren. Also glaube ich, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist, für mich geboren worden zu sein.
Vielleicht hast du ja in einem früheren Leben auch schon mal die Samurai-Tätigkeit ausgeübt und freust dich jetzt umso mehr, sie im modernen Zeitalter weiterzuführen. Könnte ja auch gut sein. Sag mal, jetzt sehen wir dich hier, unsere Hörer natürlich nicht, aber wir sehen dich hier und du hast dich auch gut hergerichtet. Also du wirkst auf mich auch wirklich wie ein echter Samurai, ja, sagen wir es mal so, im schönen Anzug. Wie ist das denn? Du könntest ja quasi, wenn du jetzt in den Wald trainieren gehst, dir auch eine Jogginghose und ein Shirt anziehen. Ne? Das ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Wie wichtig ist denn das Aussehen für dich als Samurai?
Wichtig. Immer gepflegt zu sein, immer rasiert zu sein, frisch rasiert, die Haare immer sauber gemacht. Mhm. Das ist Teil des Ganzen, Teil der Etikette. Ein Teil der Philosophie ist eben, dass man Nachlässigkeit nicht in seinen Alltag lässt. Sei es, was die Kleidung betrifft, sei es, was Hygiene betrifft, dass man halt immer sauber und gepflegt ist, weil wenn man im Alltag nachlässig ist, dann wirkt sich das auf den Charakter aus. Sobald sich es auf den Charakter auswirkt, wirkt sich es auf die Technik aus.
Mhm. Ryo, nur damit ich mich nicht jetzt allzu schlecht fühle, gibt es denn trotzdem diesen einen Augenblick, in dem auch du im Onesie auf der Couch sitzt und
Netflix guckst mit einem Bier in der Hand und Chips.
Ich habe ja gesagt, alles passend der Situation angepasst. Ja, das ist natürlich, also ich meine, natürlich chillt man zu Hause. Ich liebe es, im Bademantel zu Hause im Prinzip zu sitzen und irgendwie Netflix zu gucken. Das macht einfach Spaß und das tut gut. Aber ich meine, wenn ich jetzt ins Training gehe, nehme ich das ernst und kleide mich dementsprechend und mache mich dementsprechend fertig. Wenn ich ein Chiller-Wochenende zu Hause habe, dann mache ich ein Chiller-Wochenende zu Hause. Das ist ja vollkommen okay.
Okay, ich fühle mich besser, danke.
Das war ja jetzt sehr wichtig, der Vorfall.
Ja.
Du hast mal gesagt, die Identität entwickelt sich stetig weiter, ja? Und man soll sich als Mensch auch stetig verbessern. Das ist einfach so, Fehler beheben, an sich arbeiten. Irgendwann wird man dann zu dem, was man sein möchte. Wer möchtest du denn sein oder bist du schon längst dort angekommen, wo du hin wolltest?
Ich möchte das mit dem Älterwerden. Ich fühle mich immer wohler, je älter ich werde tatsächlich. Ich fühle immer mehr, dass ich zu dem Menschen werde, der ich eigentlich wirklich sein möchte, aber ich glaube, ankommen, wirklich hundertprozentig so sein, wie man sein möchte, das dauert einfach ein Leben lang. Und das ist ein ständiger Prozess. Ich meine, es kommen immer äußere Einflüsse dazu und man entwickelt sich einfach konstant weiter und wächst mit seinen Aufgaben. Mhm. Das ist ja auch das Schöne am Älterwerden. Ich meine, früher in Deutschland, man hat gesagt, eben, man schreibt seine Saga sozusagen. Heutzutage ist es ja nicht anders. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen und die ist einzigartig und das ist das, was es so spannend macht, finde ich. Mhm. Auch einfach neue Leute kennenzulernen und zu treffen.
Schön. Rio, wie ist das eigentlich so, das Geschlechterverhältnis in den Samurai-Schulen? Ich glaube, da gibt es echt wenig Frauen, oder?
Tatsächlich ist es eher mehr männerlastig, wie in den meisten Kriegskünsten halt. Aber tatsächlich ist es so, wir waren die erste Schule, die sich 1848 für Frauen geöffnet hat im feudalen Japan. Und dementsprechend hatten wir dann auch einige Frauen da. Das zieht auch heutzutage noch weibliche Schülerinnen an.
Mhm. Wir könnten ja.
Wir könnten ja. Ja, wir könnten ja. Weißt du, wir kommen ja mit der Samurai-Kunst ja nur so mit Filmen in Kontakt die meiste Zeit. Kill Bill irgendwie, was haben wir noch auf der Liste?
Von Mulan.
Ja. Was müssten wir beide denn mitbringen an Einstellung und körperlicher Fitness, wenn wir bei dir...
Wenigstens mal zum Schnuppertraining.
Ja.
Eigentlich nicht wirklich was. Also einfach sich selbst mitbringen, das reicht schon. Sportsachen mitbringen, Equipment wird gestellt, haben wir genügend da. Wir haben echte Vollplattenrüstungen da, wir haben genug Schwerter da. Und was die Fitness betrifft, das kommt alles im Training. Also man lernt wirklich von Grund auf alles. Auch die Fitness, es gibt verschiedene Übungen mit dem Schwert, die den kompletten Körper stärken, von Beinarbeitsübungen, Arm-Rücken-Muskulaturübungen mit dem Schwert, ohne Schwert. Und damit man eben fit wird und fürs Schlachtfeld ausgebildet wird. Auch, dass man eben lernt, in einer 20-Kilo-Rüstung stundenlang kämpfen zu können.
Mhm. Das, okay.
Wie viel Zeit müssten wir mitbringen, dass du irgendwann sagen könntest, Mensch, jetzt seid ihr weit gekommen, jetzt habt ihr euch gut gemacht?
Es hängt davon ab. Eine Frage der Zeit, wie gesagt. Wenn jemand jetzt täglich 5 bis 10 Stunden trainiert und wenn jemand einfach einmal die Woche 2, 3 Stunden trainiert, ist ja klar, wer schneller Fortschritt macht. Mhm.
Würdest du Schüler auch wieder rauswerfen, die nicht genug Gas geben?
Nein.
Okay.
Ich sage, jeder soll es machen, so wie er kann. Ich habe Schüler, die kommen einmal in 2 Wochen. Ich habe Schüler, die sind jeden Tag da. Mir ist es wichtig, dass es den Leuten Spaß macht und ihnen was mitgibt. Und jeder zieht sich was anderes draus. Nicht jeder möchte unbedingt der beste Kämpfer werden. Andere möchten einfach die Kultur genießen. Und wir sprechen auch im japanischen Training öfters. Also eigentlich unterrichte ich immer auf Japanisch, aber erkläre es dann halt gleichzeitig noch auf Deutsch oder Englisch, nachdem welche Schüler anwesend sind, so dass die Schüler auch gleichzeitig Japanisch lernen können, weil für die höheren Meistergrade muss man Japanisch sprechen.
Dementsprechend ist das ja ein Sprachkurs.
Ja, das ist so ein Training so für alles.
Wir melden uns an, ganz sicher.
Das haben Sie gesagt jetzt. Ich bin ja noch vorsichtig, aber ich finde es mega interessant.
Also ich würde es, glaube ich, gerne mal ausprobieren. Sag mal, eine wahnsinnig tolle, spannende Geschichte, die nicht jeder zu erzählen hat. Deswegen waren wir heute auch sehr froh, dass du mal Zeit für uns hattest. Jetzt ist aber die Frage natürlich, wo geht es denn noch hin für dich? Also was würde das alles denn jetzt irgendwie beenden? Machst du das weiter, bis du umfällst und einen Nachfolger gefunden hast? Was hast du dir so vorgenommen für die nächsten Jahrzehnte?
Also ich werde es definitiv weitermachen, solange bis ich ins Gras beiße, wenn ich mal so sagen darf. Ich liebe es einfach, ich liebe meine Arbeit. Auf jeden Fall so lange weitermachen, bis ich Nachfolger gefunden habe und auch darüber hinaus, solange ich halt irgendwie noch auf meinen Beinen stehen kann und Schwert schwingen kann.
Mhm. Ja, den Nachfolger, den hast du ja eigentlich schon fast. Also ich habe deinen Sohn auf Instagram schon in voller Montur gesehen und total glücklich mit dem Schwert und Proud Dad daneben. Also irgendwie, ich glaube, das sieht so aus, als würde er nicht bei Fußball und Netflix und Zocken, oder? Enden.
Was ihn betrifft, er soll machen, wie er es möchte. Er soll machen, was er möchte, wenn er sich dazu entschließt, irgendwie Maler zu werden, soll er Maler werden. Das ist, das ist eine Entscheidung. Meine Eltern haben mir komplett freie Wahl gelassen, was mein Leben betrifft. Also ich hätte die Steuer- und Anwaltskanzlei von meinem Vater übernehmen können. Mein Vater hat mich nicht einmal dazu irgendwie gezwungen. Im Gegenteil, er hat einfach gesagt, mach, was dich glücklich macht. Und das möchte ich ihm auch weitergeben.
Mhm. Aber man sieht schon das Strahlen der Augen deines Sohnes, deswegen... Ich glaube,
der
hält den Anzug an und das Schwert in der Hand.
Eine letzte Frage haben wir noch an dich, die wir all unseren Gästen hier immer stellen. Ein bisschen philosophisch, aber vielleicht hast du eine gute Antwort darauf, könnte ich mir gut vorstellen. Was bedeutet für dich Glück?
Glück ist für mich, mein Leben mit den Leuten zu teilen, die mir viel bedeuten. Leute zu verbinden durch eine Sache, einfach, dass Leute zusammenkommen. Bei uns kommen Leute aus allen Kulturkreisen zusammen. Wir haben Schüler aus den verschiedensten Ländern, von den verschiedensten Hintergründen und die alle zusammenzubringen, um mit denen zusammen durch eine gemeinsame Leidenschaft verbunden zu sein, das ist einfach wundervoll. Mhm. Da gibt es keine Rassen, da gibt es keine Grenzen, niemand wird ausgegrenzt, das ist einfach Menschen, die sich für eine Sache begeistern und an einem Strang ziehen. Das ist einfach schön zu sehen.
Ach, ja, das ist wunderschön. Herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast in das Leben eines Samurai-Kämpfers und vielleicht werden sich viele Hörer jetzt auch denken, ach, bei ihm schnupper ich mal vorbei und dann will ich selber mal ein bisschen entweder das Schwert führen oder wenigstens mal ein bisschen japanische Traditionsluft schnuppern. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke gleichfalls, hat mich sehr gefreut.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. So.
Wie fühlen Sie sich, Herr Kollmann, nach so einem Gespräch?
Also, ich würde da gerne mal mitmachen, Frau Hoffmann. Hätten Sie nicht Lust? Also mal eine Teststunde bei dem mal.
Ich gucke Ihnen gerne dabei zu.
Nee, ich würde das gerne mit Ihnen mal.
Nee, ich bin Pazifistin. Ich nehme keine Waffen in die Hand.
Ja, aber Sie wollen mich auch nicht abstechen. Einfach nur mal ausprobieren, Frau Hoffmann.
Einfach mal nur so vor sich hinstochern.
Nee, einfach sich da mal reinstellen und sich das mal angucken. Würde mich schon mal interessieren. Vielleicht werde ich auch zum Samurai vor.
Ich finde es auch super interessant. Das wäre mega hot, wenn Sie so einen Anzug anhaben. Wieso piept das so in meinem Ohr?
Ich weiß nicht,
was Ihr Handy an?
Nee, mein Handy ist aus. Sagte er und spielte auf dem Handy rum. Ja, genau. Aber es ist nicht mein Handy.
Ich wollte Sie gerade nicht verpetzen, aber ich kann Sie auch ganz schlecht ernst nehmen mit Ihren Schweineohren da vorne.
Sagen Sie mal.
Ja,
die Mama unseres Musikchefs ist sehr, sehr, sehr gut im Stricken.
Stricken, Häkeln, die kann alles. Und Hauptsache, es hat was mit Wolle zu tun.
Wir wurden gefragt, ob wir für unsere Kopfhörer irgendwas benötigen.
Die würde selbst Schafe umstricken.
Mhm. Und wir haben für unseren Kopfhörer
Öhrchen.
Tieröhrchen bekommen.
Sie hat extra auch gefragt, was wollt ihr denn für Tieröhrchen? Ich habe Fuchs gesagt. Schlau wie ein Fuchs.
Ja. Und ich habe aus Spaß gesagt, weil ich ein bisschen übernächtigt war und ich wurde in der Früh während der Frühsendung gefragt. Dann habe ich gesagt, ja, mach halt Schweineöhrchen. Jetzt habe ich pinke Schweineöhrchen bekommen.
Was haben Sie gedacht, dass Sie in Blau ankommen?
Ich habe es mir irgendwie
weniger weiblich cooler
vorgestellt.
Schweineohren, wenn Sie Wildschweinohren sagen
müssen. Wollen Sie tauschen
vielleicht? Auf keinen Fall.
Oh, warum?
Ich will keine Schweineohren. Ich will meinen Fuchs. Und ich habe da einen Fuchs und der sieht toll aus. Wenn ihr euch den angucken wollt, in der Hoffmann kommen wir Insta-Story. Jetzt haben wir ein schönes Cross-Promoting gemacht. Tschüss. Es war ein schönes
schon,
Ende für diese Sendung. Wie lange haben wir schon gemacht?
Wir sind jetzt aktuell bei,
Pi mal Daumen.
Pi mal Daumen sind wir jetzt so bei 36 Minuten ungefähr. Können wir lassen für heute.
Apropos Pi. 3,14. Wie geht's weiter, Herr Kommen? Nachkommastellen von Pi? Ach, vergessen Sie
es. Ja, das war's für heute hier mit völlig überzogen. Ein schönes Wochenende euch und wir hören uns nächste Woche.
Also wenn es nach Bela geht, dann würde ich jetzt hier schlafen.
Der Balkon, wie gesagt, Frau. Ich kann Ihnen den Balkon herrichten. Oh, ich stelle auch die Kaffeemaschine auf den Balkon raus. Dann können Sie sich nachts so einen kleinen... Nachts können Sie einen kleinen...
Funktioniert nicht.
Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Ich gebe Ihnen 5 Euro, wenn Sie die Fuchsohren gegen die Schweinchenohren tauschen.
20.
18 Euro.
22.
19 Euro.
25. Kollmann.